Rasenfunk Kurzpass. Portugal, Spanien und Uruguay gewinnen jeweils ihre Spiele, aber das nur mit 1:0. Das wollen wir jetzt besprechen im Rasenfunk Kurzpass mit Christian Bernhard. Christian, schön, dass du bei mir bist.
Hallo Max, sei gegrüßt.
Du hast eine große Fangemeinde unter meinen Hörerinnen und Hörern. Hast du es gesehen unter dem letzten Kurzpass, den wir hatten?
Um ehrlich zu sein, nicht wirklich, nein.
Katzenjammer wurde laut, okay, dass du nicht mehr mit dabei sein könntest bei der WM, weil ja die Italiener, die so ein bisschen das Team sind, bei dem du am allertiefsten drin bist, ausgeschieden sind und in den Playoffs verloren haben gegen Schweden.
Also mein Fehler, dass ich mich jetzt sozusagen nicht qualifiziert habe, oder?
Ja, es wurde dir nicht zu Lasten gelegt, aber es wurde in die Betrachtung mit einbezogen. Und ach, wie schade, dass der Christian jetzt nicht zur EM kommen kann. Und ich dachte mir, warum denn? Warum sollst du denn immer nur was zu Italien erzählen? Du kennst dich ja generell gut aus. Und deswegen reden wir heute einfach mal so. Nicht über Italien.
Ja, auch schön.
Ja, aber ein bisschen komisch ist es schon, WM ohne Italien.
Ja, das stimmt schon. Klar, man merkt es auch in Italien ein bisschen, da pendelt es jeden Tag so im Blätterwald ein bisschen zwischen WM logischerweise Fokus drauf, dann wieder auf italienischen Transfermarkt, also welche großen Namen da halt gerade rumgeschoben werden, Nainggolan zu Inter, Pastore zu Roma und dann aber logischerweise wieder WM. Und letzte Woche, als die ersten großen Namen eben dann gestrauchelt sind, sage ich mal zumindest ein bisschen, dann hat die Gazzetta auch ein großen Aufmacher gehabt mit, ja, die großen Straucheln und wir sitzen zu Hause, Punkt, Punkt, Punkt. Klar, merkt man, logischerweise.
Tut schon weh, gell? Ja. Und wir können aber auch allen Leuten sagen, die jetzt bei Serbien einen gewissen Milinkovic-Savic rumlaufen sehen, da haben auch mehrere Hörerinnen und Hörer geschrieben, habe ich zum ersten Mal im Rasenfunk Kurzpass mit dir gehört. Diesen Namen, ist doch schön.
Hat keinen schlechten Eindruck gemacht.
Nee, er hat das bestätigt, was du damals über ihn erzählt hast. Das kann man echt so stehen lassen. Lass mal reingehen in den gestrigen Spieltag. Wir beginnen mit der Gruppe A. Da hat sich Russland bereits qualifiziert vorgestern. Und jetzt wissen wir auch, Uruguay ebenfalls weiter. Das heißt, die ersten beiden Mannschaften können auch schon ihre Koffer so ein bisschen vorauspacken. Ägypten und Saudi-Arabien werden es nicht in die K.O.-Runde schaffen. Jetzt war das Spiel von Uruguay nur in Anführungszeichen ein 1:0 gegen Saudi-Arabien und man hätte so ein bisschen zumindest erhofft, dass da mehr geht nach vorne. Wo würdest du denn Uruguay leistungstechnisch einordnen bei dieser EM jetzt nach diesem Spiel?
Also mich hat das nicht wirklich überrascht, dass sie nur 1:0 gewinnen, denn Uruguay ist für mich so ein bisschen das Atletico Madrid der Nationalmannschaften.
Ja, klar, allein die Innenverteidigung.
Ja, genau, aber auch, ich finde auch von der Art und Weise und Mai, ich hatte das Gefühl, die machen das Tor, auf das kommen wir auch noch zu sprechen, logisch irgendwie glücklich, aber ich glaube, die hätten noch 3 Stunden so spielen können und da wäre nichts passiert, hinten drin groß. Und von dem her finde ich schon, dass man sieht, dass die Mannschaft ein sehr großes Vertrauen halt in ihre Rückwärtsbewegung hat, in ihre defensive Ordnung und ich sage mal so, Mannschaften wie Ägypten und Saudi-Arabien sind, glaube ich, auch eher Mannschaften, gegen die sich Uruguay ein bisschen schwerer tut. Ich glaube, mit Portugal und Spanien hat auch die andere Seite dann ihre größeren Probleme mit Uruguay.
Weil man gegen Ägypten und Saudi-Arabien keine Konter fahren kann?
Erstens mal, glaube ich, weil die da auch ein bisschen ja das Spiel machen sollten. Und man sieht einfach, ich habe viel Kritik gehört, dass es immer hieß, Uruguay hat kein Tempo im Spiel. Ja, richtig, aber Uruguay spielt halt so. Das ist halt deren Spiel. Ja, das kann man, man kann schon sagen, ich fände es schöner, wenn, alles klar. Aber wenn man sich Uruguay über Jahre anschaut, dann ist das halt deren Nummer. Die spielen gemütlich, sage ich mal, vom Tempo her. Logisch haben die nicht diese Tempoverschärfungen, diese Tempowechsel. Aber ich würde mich als Außenstehender, wenn ich mich jetzt in den Trainer reinfühle, dann würde ich mir denken, mit den zwei da vorne drin, Cavani, Suarez, und mit den zwei hinten drin, Godin, Rodriguez, allein mit diesen vier würde ich mich schon mal sehr wohlfühlen. Und das Ganze in dieser Ordnung, finde ich, Uruguay macht genau das, was sie machen wollen. Das schaut jetzt gegen Ägypten und Saudi-Arabien alles andere als spektakulär aus. Aber wie gesagt, ich bin mir sehr sicher, egal ob es Spanien oder Portugal wird, dass die eine harte Nuss zu knacken haben werden.
Ja, ich habe auch so ein bisschen den Gedanken gestern gehabt, ob das vielleicht schon K.O.-Rundenfußball ist. Also du machst das 1:0, in dem Fall durch einen Torwartfehler, aber irgendwann hätte das 1:0 auch anders fallen können und ab dann veränderst du auch deine Spielanlage und sagst, okay gut, der Ball liegt jetzt im wahrsten Sinne des Wortes bei euch, macht jetzt einfach mal, wir laufen auch gar nicht offensiv an, weil wir wollen in unserer Ordnung bleiben und dann hatte man ja auch noch Chancen hinten raus, es deutlicher zu machen. Ich habe auch den Eindruck, das ist zwar jetzt kein 4:0 Rauschfußball, aber wann haben wir den zuletzt gesehen bei einer WM, wenn nicht der Gegner völlig in sich zusammengebrochen
ist? Genau, oder wenn er hinten raus vielleicht müde wurde, weil ein kleinerer vielleicht das 60 Minuten sehr gut gemacht hat, dann kassiert er das erste, dann läuft er ins zweite rein und dann geht es halt manchmal hinten raus, wird es halt höher. Also von dem her finde ich die Herangehensweise und was man bei Uruguay vielleicht auch nicht vergessen sollte, die haben jetzt zweimal am Nachmittag gespielt. Mhm. Ich habe gestern extra nochmal nachgeschaut, die haben gestern bei 31 Grad gespielt. Also ich finde, man kann da auch nicht jedes einzelne Spiel, gerade Nachmittagsspiele oder die frühen Spiele vielleicht auch nicht unbedingt mit den Abendspielen vergleichen, was eben das Läuferische, die Intensität betrifft. Und von dem her, also ich würde mich als Uruguay-Beobachter oder als einer, der es mit Uruguay hält, sehr solide finden sozusagen. Und was wir vielleicht noch gar nicht angesprochen haben, ich weiß nicht, ob es viele Mannschaften bei der WM gibt, die standardstärker sind als die Urus. Also ein Standard gegen Uruguay verteidigen mit den vier, die wir gerade genannt haben, dann nennst du Caceres, ist auch ein netter, auch ein guter Kopfballspieler. Ja, also nicht so schön, glaube ich.
Ja, es ist definitiv kein Zufall, dass die noch keinen Gegentreffer kassiert haben. Und ja, das andere haben wir jetzt ja schon angesprochen. Wir haben dazu aber auch eine Hörerfrage bekommen unter mitmachen.rasen.de und zwar Krischi schreibt, Zitat, ich verbuche es jetzt einfach mal unter clever, was Uruguay da macht. Saudi-Arabien den Ball geben in dem Wissen, dass der Gegner nicht weiß, was er damit anstellen soll. Seine Frage jetzt, bringt sich Uruguay damit nicht, um den Flow wirklich im Turnier anzukommen? Warum versuchen sie nicht gegen einen Gegner wie Saudi-Arabien ein aggressiveres Angriffsspiel aufzusetzen? Ich finde das gefährlich, gerade wenn es dann im Achtelfinale gegen spielstärkere Gegner geht.
Ja, ich glaube, weil es halt einfach nicht in ihrer DNA liegt. Also ich glaube,
die wollen den Flow gar nicht.
Ne? Ja, das, ich glaube, die definieren den Flow anders, so würde ich sagen.
ja,
also,
stimmt.
Richtig. So wie vielleicht viele neutrale Zuschauer, logisch, sieht man dann vielleicht gerne viele Tore, viele Offensivaktionen. Das ist ja auch jedem sein Recht, absolut. Aber ich glaube, die uruguayanische Nationalmannschaft definiert sich nicht so. Die hat dann eher, glaube ich, die holt für sich wieder noch mehr Vertrauen, noch mehr positive Vibes raus, indem sie wissen, wir machen das Zentrum eng, wir stehen sehr sicher und wir können uns immer, weil das, glaube ich, hat man bis jetzt auch noch gar nicht so oft gesehen, das, glaube ich, sehen wir dann öfter gegen Portugal oder gegen Spanien, du kannst ja mit den Herren Cavani und Suarez kannst du auch mal eventuell einen längeren Ball von hinten raus spielen, stimmt, genau. Dann machen die den vorne fest und dann kann die Mannschaft wieder aufrücken. Nochmal, das schaut nicht sehr spektakulär aus, aber ich glaube, es ist sehr effektiv und es kommt halt einfach auch der Charakteristik der Spieler zugute. Wenn man sich das zentrale Mittelfeld anschaut, Vecino und Bentancur, Bentancur ist mehr so ein bisschen für das, sag ich mal, noch ein bisschen das Kreativere, hat ein paar Drehungen drin. Vecino ist für mich auch so ein Stellvertreter für diese uruguayanische Mannschaft. Also der fällt, wenn du den nicht bewusst anschaust, der fällt ja 0,0 auf.
Ja.
Der spielt jedes Mal den einfachen Ball, macht den Raum hinten zu und schaut, dass da wenig durchkommt, weiß, dass er dahinter Godin und Jimenez hat, weiß, dass er davor Suarez Cavani hat. Ich glaube, das geht schlechter.
Also es scheint schon alles irgendwie nach Plan zu verlaufen und vielleicht muss man sich da auch von seiner Beobachterrolle, wir wollen halt alle unterhalten werden von der WM, da muss man sich vielleicht ein bisschen lösen. Und auf der anderen Seite, Saudi-Arabien, wahnsinnig groteske Situation. Also nicht nur, dass man dieses Eröffnungsspiel gegen Russland viel zu deutlich verliert, so deutlich hätte das nicht sein müssen, als auch dann mischt sich der Sportminister ein in die Aufstellung, es läuft ein neuer Torhüter auf, unter anderem, der macht dann direkt den Fehler, läuft unter der Ecke durch zum 0:1 und dann ist es exakt das Spiel wie gegen Russland, nur minus die Gegentreffer, die noch fallen. Saudi-Arabien hat den Ball, Saudi-Arabien macht auch ganz gute Dinge mit dem Ball, genau bis so ein Korridor 40 Meter vorm Tor und ab da stand dann Uruguay und hat gesagt, halt hier bitte nicht weiter, hier gibt's nichts für sie zu sehen und dann ist das Spiel im Grunde auch schon vorbei, aber eigentlich schlecht gemacht hat Saudi-Arabien jetzt auch nicht.
Und nee, aber ich finde, das beschreibt, genau wie du es gesagt hast, das beschreibt es ja ganz gut. Die haben viele Quirlige drin, die sich gut drehen, die den Ball schön annehmen.
Gute Technik.
Absolut, absolut, das sind echt ein paar gute Kicker dabei, nur ich glaube, dass Uruguay das hätte noch 3 Stunden so verteidigen können, weil gerade die eben sowas halt auch kennen und können. Und das ist eben auch so ein Punkt, den du ja gerade angesprochen hast. Wie du sagst, jeder neutrale Zuschauer hat das Anrecht drauf zu sagen, ich will hier coole, schnelle, tolle Spiele mit vielen Toren zu sehen. Aber manchmal habe ich ehrlich gesagt das Gefühl, dass, wie das auch manchmal vielleicht so im öffentlichen Raum verkauft wird, wenn man sowas immer sehen will, dann ist man vielleicht besser im Zirkus aufgehoben. Ja, da kriegt man immer was Witziges und immer was Spektakuläres geboten. Ich finde es hier auch, wie gesagt, man muss das nicht gut finden. Oder man sagt, meinem ästhetischen Empfinden kommt es nicht nahe. Aber ich finde, man sollte trotzdem solche Mannschaften wie Uruguay dann das auch nicht nur zugestehen, sondern vielleicht das Ganze auch sich mal anschauen und sich überlegen, ja, warum machen sie es so und warum machen sie es, wie sie es machen, eigentlich gut für, aus ihrem Blickwinkel. Und ja, genau, deswegen, das ist mir so ein bisschen in den ersten Tagen auch ein bisschen aufgefallen, dieser WM.
Ja, da haben wir jetzt ja auch den krassesten Spieltag für mit 3-1-0 Siegen. Vielleicht auch eine kleine ironische Note, dass ich dann ausgerechnet jemanden hier stehen habe, der für italienischen Fußball sich auskennt, wo vielleicht ein 1-0 auch einfach nochmal anders bewertet wird als hier im Fußball. Weiß ich nicht, also in der Berichterstattung darum.
Ja, vor allen Dingen, was mir auch manchmal ein bisschen zu kurz kommt, wir befinden uns hier bei einem Turnier. Also klar, wenn man eine ganze Saison hat, wenn man 34 Saisonspiele hat, dann ist es auch völlig richtig, finde ich, dass man die Entwicklung von einer Mannschaft, dass man vielleicht wirklich sich auch anschaut, wie will die Fußball spielen, wie entwickelt die sich über Monate, Wochen. Nur der große Unterschied, in der Liga kann ich auch die ersten 3 Spiele verlieren. Okay, dann wird es auch ein bisschen brodeln, vielleicht bei größeren Mannschaften, aber ich habe noch alle Zeit der Welt. Ja. Hier komme ich in ein Turnier rein, ich habe 3 Spiele und ich habe halt ganz oft, finde ich, was auch wenig thematisiert wurde, man muss sich auch die Konstellationen der Spiele anschauen. Also finde ich, wenn man vielleicht ganz kurz nur auf eine andere Gruppe, nur als kleines Beispiel, wenn ich als Serbien und Nigeria in einer Gruppe mit Brasilien und der Schweiz bin, und das erste Spiel ist Nigeria gegen Serbien, dann ist für mich klar, dass das für beide Mannschaften das Finale im Prinzip ist.
Costa Rica.
Dann ist für mich klar, du gehst da, glaube ich, nicht davon aus, dass du die Brasilianer hinter dir lässt. Mhm. Und dann heißt es, wer dieses Spiel verliert, ist raus im Prinzip aus der Nummer. Und das wird mir manchmal auch ein bisschen zu wenig thematisiert. Deswegen verstehe ich, dass da Mannschaften sehr vorsichtig erstmal im ersten Spiel rangehen und im Zweifel vielleicht auch lieber das 0-0 mitnehmen, weil sie halt wissen, wir sind zumindest noch am Leben und wir wollen ja noch eine realistische Chance haben. Für Serbien war es jetzt logisch überragend, die stehen super da. Ja, Costa Rica, würde ich sagen, hat ein sehr großes Problem. Und das finde ich, wie gesagt, ist bei der Einordnung, gerade bei WM-Spielen, bei EM logischerweise ähnlich, schon eine Sache, die mir manchmal ein bisschen zu kurz kommt, weil jede Mannschaft reist da ja auch an, selbst ein kleiner, und hat ja den Traum, ins Achtelfinale zu kommen.
Ja, klar.
Und ich finde, das darf man ihr dann auch zugestehen, dass sie vielleicht eine Weise wählt, die jetzt ja nicht spektakulär ist, aber vielleicht erfolgsversprechend.
Und du siehst es ja sogar in Anführungszeichen an den großen Teams. Also wenn wir jetzt schon in dieser brasilianischen Gruppe sind, du hast gesehen, die haben alles gegeben, noch aufs 2-1 gegen die Schweiz, aber nur aus ihrer Grundordnung heraus. Das ist auch der neue Fußball. Also die sind jetzt auch nicht mehr so wie noch vor ein paar Jahren, dass sie wild nach vorne rennen. Aber das war immer doppelt und dreifach gegen den Konter abgesichert. Und das ist halt dann clever.
Ja, das ist clever und vor allen Dingen, was glaubst du, was los ist, wenn Brasilien das erste Spiel verliert, dann haben die auch noch 2 Spiele, dann steht das ganze Land Kopf und das macht es für die Kicker da auch nicht einfacher.
Das tut mir leid, aber als deutscher Sportjournalist kann ich mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn man das Auftaktspiel verliert. Da muss ja die Landesgrenzen geschlossen werden. Na gut, das machen sich aus anderen Gründen.
Anderes Thema.
Oje, da bin ich jetzt abgedriftet. Reden wir lieber ganz, ganz schnell über Portugal gegen Marokko, über die nächste Mannschaft, die das sehr, sehr schlau macht. Wieder ein frühes Tor für Portugal. Diesmal war es, glaube ich, die 4. Minute. Ronaldo trifft per Kopf nach einer Ecke. Manuel da Costa hatte sich da ein bisschen verschätzt. Und dann steht Portugal wieder tief. Im Grunde die gleiche Frage: Kann man das Portugal vorwerfen, dass man da Marokko erstmal kommen lässt?
Auch da ein Blick zurück: Wie hat Portugal vor 2 Jahren bei der EM gespielt? Das ist. Nur haben die halt das Gimmick vorne drin, dass sie den Mann mit der Nummer 7 da vorne auch noch da drin haben. Also. Ja, sehr, sehr solide. Bei Portugal muss ich sagen, im ersten Spiel gegen Spanien hat mir ihr Umschaltspiel auch sehr gut gefallen.
Ja, sehr gut.
Also wirklich, das hat Hand und Fuß gehabt. Du hast echt jedes Mal das Gefühl gehabt, da geht vorne rein was. Und wie gesagt, ich glaube auch bei Ronaldo ist einfach auch diese Präsenz. Du weißt, als Gegner, der ist da, der ist in der Nähe. Das macht es schwierig, glaube ich. Mhm. Bei Portugal, was glaube ich ein Problem für sie werden könnte, ich sehe die Innenverteidigung einfach ein bisschen. Pepe hat es bis jetzt sehr souverän gemacht. Seinen Nebenmann Fonte. Ich könnte mir vorstellen, dass das gegen größere Namen dann auch mal vielleicht im Tempo ein bisschen Problem geben könnte. Aber an sich, Rui Patricio vielleicht wurde noch gar nicht thematisiert, ein richtig starker Torhüter, auch nicht erst seit gestern oder so. Die wissen auch ganz genau, die stehen sicher. Die sind muskulär, haben eben, wie gesagt, vielleicht gestern weniger, aber im ersten Spiel können auch diese schnellen Momente, Umschaltmomente nach vorne haben. Die musst du erst schlagen, würde ich mal sagen. Und die haben dieses Selbstverständnis jetzt seit 2 Jahren.
Ja, absolut, genau. Also die tragende Haltung mit sich herum. Trotzdem würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass gestern gegen Marokko war enger als manch anderes 1-0, was wir gesehen haben. Da hätte mit ein bisschen mehr Abschlussglück Marokko durchaus zum Ausgleich.
Definitiv, aber da würde ich auch den Bogen ein bisschen zu Marokko schließen, weil ich muss echt sagen, also Fußball ist manchmal, muss man vielleicht auch so sagen, schon ein bisschen ein komischer Sport, weil das eine Mannschaft wie Marokko, die haben ja schon gegen Iran gut gefallen. Mhm.
Das ist eine Verschwendung, dass die rausgehen.
Was die gestern gespielt haben, das war großartig. Und am Ende, jetzt bevor wir gleich noch auf sie kurz zu sprechen kommen, gehen die wahrscheinlich womöglich mit 0 Punkten raus. Und wenn es ganz blöd läuft, gehen die mit 0 Toren raus. Und ich schaue mir die Mannschaft an und denke mir, hey, das ist eine gute Mannschaft. Mhm. Das ist eine lässige Mannschaft. Die haben, ich fand die, also das gestern war wirklich, ich fand das toll, was die da gemacht haben. Wie sie es gemacht haben, mutig, vorne quirlig, gefährlich, logischerweise, klar, kann man sagen, wenn du kein Tor schießt, ist richtig, stimmt auch so. Aber ich finde, von der Spielanlage fand ich das sehr, sehr, also wirklich toll anzuschauen. Und ich meine, gegen Iran im ersten Spiel, nach 10 Minuten müssten sie eigentlich 2-0 führen. Ja. Ist klar, muss man ihnen vorwerfen. Aber ich fand das wirklich bisher, muss ich sagen, auch wenn es vielleicht blöd klingt, weil sie mit 0 Punkten dastehen, eine der aufregendsten Mannschaften. Zumindest von der Art und Weise, wie sie an die Sache herangegangen sind.
Ja, finde ich auch. Allerdings gegen Portugal waren sie schon recht harmlos, was meiner Meinung nach damit zu tun hatte, dass sie die Wege in den 16er waren zugestellt. Also das hat Portugal sehr, sehr gut gemacht. Carvalho, Moutinho auch eine sehr, sehr gute Doppelsechs gegen den Ball. Da geht nicht so arg viel. Nee. Und dann haben sie es halt über Flanken gelöst, unglaublich viele Flanken, und da sind halt Fonte und Pepe definitiv stark. Gefühlt sind die 3 Meter groß. Deswegen war es eben bis zum 16er immer wunderbar anzuschauen, aber wenn sie hoch in den 16er gespielt haben, waren es höchstens dann Bälle, die abgeprallt sind oder die nicht dann, der zweite Ball, der nicht verteidigt werden konnte, dann wurde es interessant. Dann hat auch mal Benatia kurz vor Schluss nochmal drüber geschossen zum Beispiel. Aber sie hatten ganz, ganz selten ein flaches Eindringen in den Strafraum. Das ist das, was ihnen so ein bisschen...
Das stimmt schon, aber ich fand zum Beispiel im Unterschied zu vielleicht anderen, sage ich mal, kleineren, die es auch hin und wieder probiert haben, fand ich bei ihnen zumindest, war immer dieser Zug zum Tor über außen zu erkennen. Mhm. Dieser Amrabat, glaube ich, über rechts, der Rafael Guerrero hat einen netten Nachmittag hinter sich gehabt, der hat ordentlich zu tun gehabt, und ich finde, du hattest, ich gebe dir recht, am Ende kam nicht, weiß Gott, wie viel riesig Gefährliches raus, aber ich hatte zumindest immer das Gefühl, dass die wirklich immer mit diesen, wir gehen jetzt ins Risiko, wir gehen da rein, der Sima von Ajax, Ziyech, glaube ich, Ziyech, genau. Hat man auch gesehen, der hat ein feines Füßchen, klar, da ist auch nicht alles angekommen, was ankommen sollte, aber ich finde, man hat die Idee dahinter gesehen, dass die wirklich mutig und ja, mit Esprit, mit viel Leidenschaft wirklich auch vorne reingegangen sind. Und ja, ich glaube, wenn ein Ball, Benatia hatte, glaube ich, 3 Bälle da vorne drin, wenn ihm einer weniger vor die Füße und einer mehr auf den Kopf gefallen wäre, glaube ich, hätte es geklingelt. Weil er ja auch nicht umsonst einer ist, der pro Saison 6, 7, 8 Buden macht. Also
absolut. Also, wie ich es gerade schon gesagt habe, ein bisschen Verschwendung, dass Marokko aus diesem Turnier jetzt ausscheidet, aber irgendwie auch dann erklärbar, vor allem natürlich über das Eigentor gegen den Iran. Das bringt dich dann eben so wahnsinnig in Zugzwang und unterstützt eigentlich alles, was wir
vorhin gesagt haben.
Genau. Ja. Eine Sache noch zu Nordin Amrabat. Es gibt kein Universum in dieser Welt, in der ich finde, dieser Spieler hätte spielen dürfen. Der ist so heftig, wie der mit dem Kopf zu tun hatte im ersten Spiel. Dann haben ihn ja die Teamärzte wieder ins Bewusstsein geholt, indem sie ihm mit Wasser überschüttet und die Wange getätet haben. Da hat sich dann sogar die FIFA mal genötigt gesehen, einen rügenden Brief zu schreiben, in dem drin stand, man wäre schockiert über die medizinischen Maßnahmen, die da ergriffen worden wären. Also Gehirnerschütterungen und Spieler, die auflaufen, das ist auch bei dieser WM ein Thema. Das haben wir bei vielen Mannschaften jetzt schon gesehen, dass Spieler auf dem Platz standen, wo ich sage, die haben vor 5 Tagen so einen auf den Kopf bekommen. Es kann nicht risikolos sein, die spielen zu lassen. Es kann sein, dass es gut geht, aber es ist definitiv nicht risikolos. Da muss der Fußball eine Lösung finden. Ich meine, er ist mit einem Helm aufgelaufen, den hat er dann weggeschmissen.
Ja. Absolut. Gebe ich dir völlig recht. Und das hat auch, gerade in Nordamerika hat es auch, ist nicht untergegangen, wo ja ein sehr großes Bewusstsein für diese Nummer ist, durch die NHL, durch die NFL. Ich habe gesehen, NHL-Spieler, ein ehemaliger, hat auch getwittert, so ungefähr nach dem Motto, Jungs, was soll das? Warum spielt er jetzt wieder? Achtet mal bitte drauf, weil das kann sehr schlimme und sehr nachhaltige Folgen haben. Bin ich völlig bei dir, absolut.
Also Wahnsinn. Ich folge da einem einem ehemaligen NFL-Doktor, der eben bei der NFL immer sofort die Szenen bewertet und sagt, sorry, aber der darf nie wieder rein. Mhm. Also da gab es, Cam Newton war da so eine der Szenen, die ich am krassesten fand in der NFL. Jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber der äußert sind sich auch zusammen zur WM und man sieht einfach nur Unverständnis. Mhm. Und dazu muss man vielleicht noch wissen, es gibt dazu eine sehr gute NDR-Dokumentation von Heiko Ulderb und da hat er unter anderem gezeigt, dass in den Jugendmannschaften in den USA deshalb ohne Kopfballspiel gespielt wird bei Kindern. Weil man eben da ein anderes Bewusstsein hat. Da muss sich der Fußball was überlegen. Ich hoffe, das ist die letzte WM, wo wir das erleben, dass Leute mit einer Gehirnerschütterung erstmal schon wieder 2 Minuten später wieder aufs Feld laufen und dass sie dann auch im Nachgang noch Spiele machen. Mhm. Da können schlimme Dinge passieren.
Absolut.
Gut, Portugal gewinnt 1-0 und damit fehlt uns noch ein 1-0 des gestrigen Tages und zwar das von Spanien gegen Iran. Das war ein 1-0 der kreativeren Sorte und zwar von Seiten der Verteidigungshaltung des Iran. Das fand ich, hatte fast schon Slapstick mit diesem 6-4-0, das man da gegen den Ball gespielt hat.
Das war gestern eine neue Dimension, fand ich auch. Wir haben in den ersten Spieltagen ja schon einiges gesehen und tiefstehende Mannschaften und wir haben sie auch gerade angesprochen. Ich finde, es ist von kleinen Mannschaften auch deren Recht, das so zu machen, weil ich finde auch, man muss das dann halt auch verteidigen können. Mhm. Man muss dann auch 90 Minuten, was zum Beispiel Messi und Aguero halt verteidigen können. Finde ich, ist auch eine Kunst.
Ja.
Aber das war gestern eine neue Dimension, definitiv. Also als die da plötzlich regelmäßig die Sechserkette da hinten ausgepackt haben und ich glaube, eine Szene ist mal hängen geblieben, kurz vor der Pause. Ich glaube, Isco ist dann im Strafraum hängen geblieben. Da waren 9 Iraner im Strafraum und der 10., glaube ich, stand einen halben Meter vor dem 16. Und es war kein Standard. Es war nicht nach einem Standard. Also da war nicht gerade eine Ecke reingeflogen. Also, da dachte ich mir auch, ja, aber... Und jetzt kommt das Aber, was die dann in der zweiten Hälfte selbst schon vor dem 0-1 machen, die haben das richtig gut dann gemacht. Und ich würde auch sagen, dass Spanien hätte sich nicht wahnsinnig beschweren können, wenn die am Ende mit einem 1-1 rausgehen. Man weiß logischerweise nicht, was passiert wäre, wenn die ausgleichen. Vielleicht legen sie noch mal einen Zahn zu. Alles
klar,
möglich.
Konjunktiv. Aber immerhin konnten sie zulegen. Also so wie sie von der Spielanlage her gespielt haben, sah das ja aus wie, wir wollen irgendwie das nur zum
genau,
die Zeit
genau.
bekommen, aber dann dennoch noch einige große Chancen gehabt.
Absolut. Und war irgendwie spannend anzuschauen. Dann auch vor allem diese Metamorphose zwischen erster Hälfte und zweiter Hälfte. Und hätte ich Ihnen ehrlich gesagt, also so eine zweite Hälfte hätte ich Ihnen nicht zugetraut, den Iranern, muss ich sagen.
Hätte ich auch nicht gedacht. Und es war auch spannend zu sehen, wie Spanien da Lösung gefunden hat. Also dadurch, dass ja nicht mal mehr der Stürmer Asmoun an der Mittellinie stand. Normalerweise lässt du den Stürmer an der Mittellinie stehen. Nicht nur, dass du selber einen langen Ball schlagen kannst, wenn du ihn eroberst, sondern auch, um mindestens einen der Innenverteidiger zu binden. Der muss dann nämlich auch stehen bleiben. Hat der Iran nicht gemacht. Asmoun war, witzigerweise haben die so eine Art Raute oft gegen den Ball gespielt, also die 4 vor den 6 waren häufig fast wie eine Raute angeordnet. Eigentlich saß, also ich fand es taktisch, fand ich es echt interessant und deswegen konnten aber Ramos und Piqué bis 40 Meter vors Tor schieben, weil sie hatten ja keinen Gegenspieler und hatten trotzdem auch 5 Meter Vorsprung vor Asmoun, der stand ja 35 Meter vom eigenen Tor und ich fand es total spannend zu sehen, weil die sind in den ersten 20 Minuten Meter um Meter nach vorne gegangen. Also Ramos hat sich dann irgendwann gedacht, okay, gut. Völlig egal, der ist dann auch mit rein in den Strafraum gegangen und auf einmal hat er so Diagonalläufe gemacht. Das fand ich eigentlich ganz interessant, weil man hat gesehen, wie glaubt Ramos, dass er jetzt spielen muss, um Offensivspieler zu sein. Und er hat das nicht schlecht gemacht. Nee, also der hatte gute Läufe und Piqué ist irgendwann dann aber auch immer weiter vorgerückt. Also ich fand es einfach interessant, es anzugucken. Und Spanien hat ja alles in seinen Mitteln Stehende getan, dennoch aber durch ein sehr glücklich erzieltes Tor gewonnen. Ich meine, so wird Spanien in diesem Turnier nie wieder spielen müssen. Deswegen ist es ein bisschen ein Muster ohne Wert. Aber hättest du dir da noch einen größeren Variantenreichtum bei den Lösungen, die sie sich gesucht haben, gewünscht?
Schwierig zu sagen. Ich glaube, ich meine, das Klein-Klein, das Spanische, positiv besetzt jetzt, das kennen wir ja. Das haben wir im ersten Spiel ähnlich gesehen. Und ich bin eigentlich auch, wie du gerade gesagt hast, ich glaube auch, dass das einfach ein Muster ohne Wert ist, weil in so einer Situation, glaube ich, kommen die bei der WM nicht mehr.
Nee.
Du hattest dann logisch diese handballesken Aktionen, die kreisen dann um den 16er rum. Isco probierte was. Ich fand gestern Silva ein bisschen unauffälliger. Der hat mir im ersten Spiel unfassbar gut gefallen, was der für eine Dominanz auch ausstrahlt.
So eine Aggressivität.
Genau, dieses, ja, da hat man, finde ich, gestern ein bisschen weniger gesehen. Aber nochmal, ich glaube, das war auch für die, selbst für Spanier, die sowas kennen, auf engstem Raum und sich drehen und da definitiv auch Lösungen im Petto haben, war das einfach eine sehr, sehr ungewöhnliche Situation. Und deswegen würde ich da, glaube ich, kann man da nicht weiß Gott wie viel rausziehen. Bei mir bleibt einfach, du hast vorne dieses diesen Diego Costa drin, der wirklich, also ich weiß nicht, wie viele Wasser es gibt, aber ich glaube, er ist mit allen gewaschen. Und dann hast du diese kreativen Leute dahinter. Also die Spanier sind für mich immer noch einer der zwei, drei ganz, 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 ganz großen Favoriten.
Genau, und sie haben es ja auch wieder gelöst bekommen. Wir haben schon eingepreist, es hätte auch schief gehen können. Aber das ist Sport.
Ja.
Also, eigentlich ist es ja auch schön zu sehen, dass die Spiele eng sind. So hat es ja irgendwie auch immer seine Spannung.
Das Einzige, vielleicht ganz kleiner Nachtrag, was mir bei den Spaniern ein bisschen, ist zwar im gestrigen Spiel, wo wir gesagt haben, ist vielleicht kein Muster, aber bei Carvajal und bei Alba, muss ich sagen, was das Körperliche in der Rückwärtsbewegung betrifft, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen Probleme auch noch geben könnte, weil Carvajal ist es auch nicht neu, das hat man schon in der Champions League gesehen, in den K.O.-Spielen in der letzten Saison. Gut, der kam jetzt auch von einer Verletzungspause, alles klar, aber, und auch Piqué, muss ich sagen, Piqué ist nicht mehr so sattelfest, habe ich das Gefühl. Nicht nur gestern wegen der einen, wo er vom Elfer da schön getunnelt wird am Ding, das war jetzt eine Szene, aber also ich glaube, auf Ramos kommt da noch sehr viel Arbeit zu, dass er das Ganze hinten wirklich mit seiner Präsenz stabilisiert, aber ich glaube, das kann der halt auch. Also von dem her, aber das ist mir aufgefallen. Also wie gerade Carvajal und Alba, gerade im Körperlichen, auch logisch in der Luft, auch was so ein bisschen die Härte betrifft, unter Anführungszeichen. Mal schauen, wie das dann wird, wenn da auch ein paar andere Klienten dann mal vorbeischauen auf den Seiten.
Ja, wir hatten in der WM-Vorschau so ein bisschen die These, dass Spanien das letzte Aufgebot ist der großen Innenverteidiger von Real und von Barca und dass die Zukunft dieser beiden Teams bei Frankreich spielt mit Varane und Umtiti. Vielleicht zeigt sich das dann auch so langsam an solchen Spielen. Also Spanien gewinnt 1-0. Es geht jetzt dann im letzten Gruppenspiel gegen Marokko und Portugal wird gegen den Iran spielen. Da geht es dann um den Gruppensieg. Wer von denen kann da mehr Tore erzielen? Schauen wir mal, welche Lösung da Portugal findet.
Gegen das
6-4-0, da bin ich gespannt. Und dann haben wir ja heute noch eine Reihe von Spielen, und zwar zum einen Dänemark gegen Australien. Wir erinnern uns, Dänemark gewinnt gegen Peru einigermaßen glücklich 1-0 und Australien verliert gegen Frankreich 1-2 in einem Spiel, das man nicht unbedingt hätte verlieren müssen. Frankreich mit allen technischen Hilfsmitteln, die es so gab, dann zwar verdient gewonnen, aber Australien, denke ich, stärker aufgetreten, als man vielleicht erwartet hätte. Was denkst du denn jetzt über dieses Spiel, auch in der Gruppenkonstellation, dass eben eine Mannschaft antritt, die schon 3 Punkte hat und Australien, wenn noch irgendetwas gehen soll, dann muss er jetzt schon wieder ein Sieg her, das, was du vorhin angesprochen hast.
Und das, glaube ich, macht es schwierig für Australien, weil Australien hat das sehr gut gemacht. Die waren sehr präsent, sehr physisch. Ich habe mir auch extra nochmal die letzten WM-Ergebnisse angeschaut, weil viele, ich kann mich erinnern, oh, Frankreich, die waren schlecht, das war nicht gut. Es hat noch wenige Mannschaften gegeben, die Australien weggefiedelt haben.
Ja,
das ist eine unangenehme Mannschaft, die körperlich wirklich sehr gut dagegenhalten. Das ist das erste Spiel auch, was immer schwierig ist. Und deswegen, ich fand den Torhüter richtig stark von Australien, also wirklich auch von der Präsenz und so. Das ist eine robuste Mannschaft, aber jetzt sind wir halt wieder beim Punkt, jetzt sind die halt gefordert und jetzt können die Dänen das, sage ich mal, durch ihren Auftaktsieg vielleicht ein bisschen, entspannter ist logischerweise das falsche Wort, aber die können es jetzt mit den 3 Punkten im Rücken ein bisschen ruhiger angehen. Ich glaube, die hätten, wenn es am Ende auf ein 1-1 oder ein 0 rausläuft, dann nehmen die 4 Punkte auch mit. Der Punkt ist, Australien muss jetzt halt liefern und da ist halt die Frage, ob sie da dann halt auch die Möglichkeiten nach vorne haben, da was zu zeigen. Aber ich würde das erste Spiel eben von Frankreich nicht so sehr Richtung Negativität von Frankreich eben rückblickend bewerten, sondern auch wirklich stärker sagen,
Australien.
Ja, das, und wie gesagt, es ist unangenehm. Ich glaube, das wissen wir alle, wenn du eine Mannschaft hast, die dir auf den Füßen tritt, die immer nah am Mann ist, die manchmal auch ein bisschen drüber ist. Das ist das erste Spiel im Turnier. Du hast sowieso nicht die Automatismen, die Abläufe. Das ist nicht angenehm. Aber jetzt müssen sie logisch auch offensiv liefern. Da bin ich gespannt, ob sie das können.
Ja, das war so ein bisschen, also gegen den Ball war es wunderbar. Gegen Frankreich ein ganz schönes 4-4-2, 4-4-1-1. Ja. Aber eben die vordere Eins, nämlich Nabu, der hatte, glaube ich, 9 Ballkontakte. Ja. Also der hat halt auch wirklich keinen Pass bekommen. Wenn, dann haben sie auch viel lang gespielt. So wird es jetzt gegen Dänemark nicht laufen, denn Dänemark ist genau in der umgedrehten Haltung und kann erstmal gucken, was kommt. Und dann haben wir jetzt indirekt auch schon viel über Frankreich und Peru gesprochen. Das ist dann das nächste Spiel, was noch ansteht, um 17 Uhr. Griezmann wird trotz Knöchelproblemen wohl spielen, hat Didier Deschamps jetzt vorher gesagt. Und auf peruanischer Seite geht es vor allem um die Frage, spielt Guerrero von Anfang an diesmal, nachdem er eine gute Leistung gezeigt hat nach seiner Einwechslung. Und Tapia, auch einer dieser Spieler, die mit dem Kopf zu tun haben, und zwar in gehirnerschütterungsähnlicher Art und Weise. Vermutlich wird er spielen, so funktioniert der Fußball, aber wäre sehr, sehr wichtig für Peru, glaube ich.
Ja, ich glaube, was ich jetzt, der Kipp hat heute noch gemeint, dass wahrscheinlich auch Giroud und Matuidi reinkommen von Anfang an, dass Dembélé und Tolisso draußen sind. Wie gesagt, also ich fand diesen, nochmal ganz kurz zurück, ich fand das nicht so erschreckend von Frankreich, wie das von vielen Seiten präsentiert wurde.
Einen Fakt fand ich schon interessant, nämlich, dass sie Australien überhaupt nicht angelaufen sind. Und deswegen konnte auch Australien, also die haben ja wahnsinnig viel Zeit von der Uhr genommen, indem sie einfach nur hinten den Ball rumgepasst haben. Und ich habe dann im Nachhinein gelesen, dass wo die Mannschaft gesagt hätte, ja, wir haben ja auch gar nicht gewusst, wie wir anlaufen sollen, wir haben das nie trainiert.
Okay.
Da war ich aus verschiedenen Gründen erstaunt über diese Aussage. Also die sowohl, dass das nicht trainiert worden wäre und dann aber auch, dass wirklich diese herausragend geschulten Fußballer wirklich eine Anleitung brauchen, wie man einen Gegner anläuft. Denn im Grunde reicht es ja erstmal, ein bisschen Druck auszuüben, indem du einfach hinläufst. Und das haben sie ja nicht gemacht.
Definitiv, also, ja.
Nee. Das fand ich interessant.
Definitiv, aber ich glaube, die Franzosen haben sich das jetzt auch über die letzten Jahre, ich glaube, die sind wirklich auch eine Mannschaft, die sich so Schritt für Schritt in so ein Turnier reinspielen können. Vor 2 Jahren, habe kurz mal nachgeschaut, haben sie im ersten Gruppenspiel gegen Rumänien glorreich 2-1 durch ein Tor in der 89. gewonnen. Genau. Also ich glaube, die 3 Punkte haben ihnen jetzt gut getan. Die wissen jetzt, das ist erstmal die kleinste Hausaufgabe, ist gemacht, mit sehr viel Luft nach oben, klarerweise. Aber ich glaube, dass der Champ auch einer ist, der das gut moderiert, der ja schon, haben wir ja auch schon mal thematisiert, der schön diese ganzen, sage ich mal, schwierigen Charaktere so viel wie möglich da rausgebracht hat. Und auf mich wirkt die Mannschaft auch im ersten Spiel, obwohl es logischerweise nicht so lief, wie es sich vorgestellt hat, trotzdem homogen. Und ich fand Pogba zum Beispiel auch sehr, also angenehm im positiven Sinn, von wegen nicht so verschnörkelt, wie man ihn oft gekannt hat. Ich finde, der hat ein paar gute Aktionen gehabt, unabhängig dann auch vom, dass er dann das 2-1 dann eben macht oder maßgeblich daran beteiligt ist. Und wie gesagt, heute mit Giroud, die haben Optionen, die können andere Sachen auch bringen. Heute eben, glaube ich, auch bewusst, dass vorne dann halt auch so ein Kopfballstarker drin ist, der vielleicht auch ein bisschen die Bälle ablegen kann, wovon dann vielleicht auch Mbappé ein bisschen mehr profitiert, als wenn er mit Klein-Klein, mit Griezmann übers Zentrum kommen muss. Das ist halt, glaube ich, nicht so einfach gegen solche robuste Leute. Nee, ich muss sagen, die Franzosen, da sind wir beim Zweiten, weil wir heute ja schon die haben, die sind für mich auch immer noch eine der 2, 3 großen Nummern.
Ja, wir sollten sie auch nicht sein. Man darf immer nicht so aufgeregt sein, wenn...
Vor allen Dingen nicht nach dem ersten Spiel.
Nee, ja, absolut.
Ich glaube, es gibt wenige Mannschaften, die im ersten Spiel Weltmeister geworden sind, wenn ich mich recht erinnere.
Das müsste ich nochmal nachgoogeln, aber vermutlich hast du recht. Und dann haben wir abends noch ein ganz, ganz interessantes Spiel zwischen Argentinien und Kroatien. Argentinien durch das 1-1 gegen Island schon ein bisschen in Zugzwang, vor allem, weil man auf den Gegner trifft, der schon 3 Punkte inne hat. Kroatien 2-0 gegen Nigeria gewonnen im ersten Spiel. Du nickst schon so bedächtig, das wird ein richtig interessanter Kick.
Ja, glaube ich schon, da freue ich mich wirklich drauf. Also da haben wir jetzt das erste Mal, ich meine, über die Kroaten ist viel gesprochen worden, schon im Vorfeld. Klar, ich habe auch mit Kroaten gesprochen, die gemeint, ach, das heißt bei uns alle 2 Jahre, sie sind eigentlich dran und sie könnten es. Und ich habe diesmal das Gefühl, ich weiß nicht warum, dass die diesmal wirklich das Potenzial auch haben, einen weiteren Weg zu gehen, weil das eine, ja, ich würde sagen, zwischen fußballerischen und körperlichen Elementen sehr gut austarierte Mannschaft ist. Und ja, Argentinien, glaube ich, wie du richtig sagst, da kommt heute logischerweise Druckfaktor dazu, klarerweise. Aber auch bei Argentinien, ich bin jetzt vielleicht einer, der ein bisschen auf die Spaßbremse drückt, ich fand auch das 1-1 gegen Island nicht unfassbar besorgniserregend. Also klar, weil es auch immer hieß, da ist viel an Messi, ja, das ist richtig, aber das ist halt auch mal deren Spiel. Und dass er sich dann logisch gegen so tief oder so gut tiefstehende Isländer, weil das sollte man vielleicht sich auch anschauen, dass die das schon gegen Portugal und England sehr gut gemacht haben vor 2 Jahren, dass der sich da schwer tut, oder dass die sich alle schwer tut, war mir auch klar. glaube, in 8 von 10 anderen Fällen gewinnen sie das Spiel trotzdem, allein durch den Elfmeter oder so oder wie auch immer. Ja. Angeblich werden heute gleich mehrere Änderungen vorgenommen. Also er kriegt schon auch Druck, St. Pauli, aus der Heimat. Ich habe gesehen, dass angeblich Mercado, Acuña und Perez kommen rein. Di Maria bleibt anscheinend sicher draußen, hieß es. Ja. Klar, die müssen jetzt liefern. Sicher keine einfache Situation, aber ich weiß nicht, auf mich haben die Argentinier von der Mentalität her, auch von der Präsenz, keinen so schlechten Eindruck gemacht. Also
ja.
Ich sehe bei dir ein bisschen auch Fragezeichen, ja?
Ja, ich habe einfach eine Sache gegen Island gesehen, die mir überhaupt nicht gefallen hat. Und zwar, dass Messi sich immer tiefer hat fallen lassen, um überhaupt mal die Bälle zu bekommen. Und dann hat er den Ball auch getragen und nicht gepasst. Also er hat den Ball dann, er ist quasi in ein Dribbling gegangen und ich habe es damals in der Folge genannt, in einen Wald aus Isländern ist er reingelaufen.
Allerdings.
Ja. Und das kann nur in Ausnahmefällen mal funktionieren, selbst bei einem Lionel Messi. Und das fand ich ein bisschen besorgniserregend, in dem Sinne, dass es gezeigt hat, die Infrastruktur rund um Messi, die zwar schon darauf ausgerichtet ist, ihn in gute Position zu bringen, die hat es aber gegen Island nicht geschafft, weil Island das auch sehr gut gemacht hat. Wenn ich mir jetzt aber angucke, wie Kroatien gespielt hat gegen Nigeria, das war auch kein Feuerwerk, aber das war einer der souveränsten Auftritte an diesem ersten WM-Spieltag aller Mannschaften.
Absolut.
Tore auch ein bisschen glücklich gefallen und so weiter, aber trotzdem das Ding ganz souverän runtergespielt und vor allem aus einem guten Positionsspiel heraus. Es war einfach ein blitzsauberes 4-2-3-1. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Kroatien dann Argentinien ähnlich gut strukturiert empfängt, dann könnte ich mir vorstellen, dass das wieder das Problem wird. Und Messi, das war eben auch die falsche Lösung, dass Messi sich dann hat fallen lassen. Denn ja, er hatte Ballkontakte, 118 waren es am Schluss. Ich glaube, Mascherano hatte 140, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Und dann kam schon Lionel Messi. Aber er hatte halt die Ballkontakte genau in den falschen
Zonen. Nicht in der gefährlichen Gegend.
Und ich meine, das kann man natürlich auch anpassen, das wird ihm Sampaoli auch sagen. Aber so etwas Ähnliches könnte ich mir gegen Kroatien vorstellen, nicht in der ersten Viertelstunde, aber in der letzten Viertelstunde, dann, wenn es vielleicht drauf ankommt, dass dir dann eine Art der Nervosität um sich greift bei Argentinien, die eben dazu führt, dass Messi wieder seine taktische Position verlässt und dann berauben sie sich im Grunde ihrer größten Stärke.
Ja, die Frage ist logischerweise auch, er hat ja Optionen auch noch draußen. Er hat Dybala, er hat Higuain.
Was ist eigentlich mit Dybala?
Ja, das mit Dybala ist aber, glaube ich, das ist halt Problem unter Anführungszeichen. St. Pauli hat klar schon die ganzen letzten Monate gesagt, Dybala und Messi zusammen wird es unter ihm nicht geben. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es mal eine Situation hinten raus, wenn er unbedingt was braucht. Finde ich auch sehr schade. Ich kann es irgendwie nachvollziehen, weil die logischerweise ähnliche Typen sind und Dybala auch sich gerne mal ein bisschen tiefer den Ball holt. Auf der anderen Seite beraubst du dir da halt.
Ja, aber da könnte ja Messi diesmal dann vorne bleiben.
Zum Beispiel.
Das finde ich dann gar nicht mehr so schlimm.
Naja, definitiv. Nee, ich bin auch bei dir. Ich fände es auch mal schön, die zwei zusammen zu sehen. Aber ich glaube, St. Pauli hat sich da einfach was überlegt und ich gehe mal davon aus, dass er auch weiß, warum er sich das überlegt hat. Und mal schauen, vielleicht kommt ja trotzdem nochmal die Konstellation, dass die zusammen auf dem Platz stehen. Fände ich eine schöne Sache auch, ja.
Das könnte sein. Es wird definitiv sehr, sehr interessant heute. Heute wartet ein toller WM-Spieltag auf uns. Und lasst uns ganz fest vornehmen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir nicht gleich mauen, nur weil es 1-0 ausgeht, sondern dass wir uns erst angucken, was war denn das eigentlich für ein 1-0? Denn da gab es ganz unterschiedliche. Ein 6-4-0 1-0 gab es und es gab aber auch einfach ein ganz schönes 4-4-2 1-0.
Es gibt unterschiedliche 1-0.
Genau. Und es hätte nicht treffender sein können, dass ich dich da als Gast hatte. Danke dir, Christian, dass du mal wieder hierher gekommen bist zu mir in die Rasenfunkstudios.
Ja, Max, danke dir. Es war mir wie immer eine Freude.
Ja, danke. Mir auch. Mal schauen, vielleicht klappt es ja während der WM noch. Gucken wir mal. Die Planungen sind noch nicht abgeschlossen. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt uns unterstützen auf rasenfunk.de/unterstützen. Könnt ihr erfahren, wie ihr dem Rasenfunk etwas Gutes tun könnt. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.